So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben in der heutigen Vorlesung nochmal die T-Zellen zum Thema. Und zwar geht es einfach nochmal darum, dass man sich nochmal vielleicht ein bisschen intensiver mit einzelnen Details der T-Zellbiologie nochmal auseinandersetzt, um bestimmte Details oder Dinge zu verstehen, die eben immanent mit diesen T-Zellen verbandelt sind. Und ich möchte einfach mal damit beginnen, nochmal etwas über die Ausbildung von T-Zellen zu sagen. Und als Wiederholung zur letzten Stunde Sie nochmal daran erinnern, dass T-Zellen in gewisser Hinsicht restringiert sind. Das heißt, T-Zellen sind eigentlich völlig blind für Antigene, außer man prozessiert Antigene in einer bestimmten Art und Weise und präsentiert sie eben über die sogenannten MHC-Komplexe. Im Gegensatz dazu, nochmal zur Erinnerung, B-Zellen sind ja völlig frei. B-Zellen können jegliches Antigen in jeglicher Form erkennen, ob das jetzt membranständig ist, ob das frei löslich ist. Es ist auch völlig egal, was es ist, ob das Lipide sind, ob das Zucker sind, ob das Eiweiße sind. Selbst chemische Verbindungen sind in der Lage, von B-Zellen erkannt zu werden. Das heißt, man kann auch Antikörper gegen bestimmte chemische Verbindungen machen oder auch sogar gegen isomere Verbindungen. Das können alles T-Zellen nicht. T-Zellen sind nur in der Lage, Eiweißfragmente zu erkennen. Aber was eben wichtig ist für die Funktion unserer T-Zellen, ist eben zu erkennen, was ist eigentlich körpereigenes Eiweiß und was ist körperfremdes Eiweiß. Das ist wirklich elementar für die Funktion. Und das haben wir letztes Mal schon besprochen. Das lernen die irgendwo und das lernen die natürlich im Thymus. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt auf der nächsten Folie nochmal einen kurzen Film vorstellen, der jedenfalls nur so ein bisschen erklärt, was da eigentlich wirklich im Thymus passiert, während T-Zellen, die dorthin gewandert sind, reifen, um eben normale, naive T-Zellen zu werden. Und in diesem Film, der ein bisschen länger dauert, sehen Sie nochmal die Strukturen erstmal, wie so ein Thymus ausschaut und in welche Areale wir diese sogenannten Lobuli einteilen. Sie sehen also so eine sogenannte subkapsulare Region, dann den sogenannten Cortex und dann den Übergang zur Medulla. Und in all diesen verschiedenen Bereichen passieren unterschiedliche Dinge. Diese unreifen T-Zellen, die aus dem Knochenmark kommen, können über bestimmte Strukturen in diesen Äderchen, die durch den Thymus ziehen, sozusagen als völlig unreife Zellen hier erstmal einwandern und besiedeln diesen Bereich direkt unterhalb von diesem oder oberhalb von diesem Cortex hier. Und was Sie dann eben hier machen müssen, das haben wir auch schon mal im dritten Semester besprochen, ist das Erste, was Sie machen müssen, die müssen Ihren T-Zellrezeptor erstmal ausprägen, also erstmal herstellen, den Lesekopf für diese MHC-Komplexe. Und dann werden die an den ersten Zellen hier drauf selektioniert, ob sie eigentlich einen vernünftigen T-Zellrezeptor hergestellt haben. Das heißt, in dieser ersten Assoziation mit diesen kortikalen Zellen hier wird überprüft, ob der T-Zellrezeptor per se funktioniert. Und das sehen wir hier nochmal in dem Bild. Diese Zellen, das haben wir auch schon gehört, sind doppelt positiv. Das heißt, sie haben CD4 und CD8. Das kann man an diesen Molekülen hier erkennen. Das ist CD8, das ist CD4 und das soll der T-Zellrezeptor sein. Und auf der Oberfläche dieser Zellen hier werden jetzt MHC1 und MHC2 Komplexe diesen T-Zellen gezeigt und dort wird die Funktion überprüft, ob dieser T-Zellrezeptor auch wirklich richtig funktioniert. Und so ein T-Zellrezeptor ist eben jetzt in der Lage, entweder, wie Sie hier sehen können, mit MHC1 zu interagieren. MHC1 erkennt man daran, dass hier eben das Beta-2-Mikroglobulin ist. Und wenn das der Fall ist, wird aus so einer T-Zelle später mal eine Killer-T-Zelle, also eine CD8-positive T-Zelle. Bei der anderen Zelle, die wir gleich sehen werden, die hat jetzt einen T-Zellrezeptor gebaut, der es ihr ermöglicht, eben MHC2 zu binden. Das kann man erkennen, dass es eben zwei Membrananker gibt. Und dann bindet natürlich auch CD4 hier dran und dann wird es später mal eine CD4-positive Zelle. Es kann aber auch was anderes passieren, nämlich dass dieser T-Zellrezeptor eben nicht richtig funktioniert. Und das bedeutet dann, dass zum Beispiel so eine Zelle wie die jetzt hier, die wir uns hier gleich anschauen, vergeblich versucht, mit ihrem T-Zellrezeptor an so ein MHC1 oder MHC2 zu binden und es klappt halt nicht, dann ist sie ein bisschen traurig, aber das ist dann so, dass sie dann halt durch Apoptose eliminiert wird, diese Zelle. Oder was auch passieren kann, ist, dass ein T-Zellrezeptor gemacht wird, der zu affin ist. Und Sinn und Zweck von den T-Zellen ist eben, dass sie verschiedene MHC-Komplexe sehen und nicht nur einen und dort festkleben. Und deswegen sind auch solche Zellen, die zu affin sind, also die praktisch dann nicht mehr hier loskommen, ebenfalls Todeskandidaten, die eliminiert werden müssen, weil die eben in der Peripherie keine normale Funktion ausüben können. Wenn das passiert ist, also der TC-Rezeptor sozusagen positiv auf seine Funktion getestet ist, werden diese Zellen jetzt, die schon ein Priming haben für CD8 oder CD4, also Helfer-T-Zelle oder Killer-T-Zelle, mit weiteren MHCs konfrontiert auf einer Vielzahl von antigenpräsentierenden Zellen hier im Bereich zwischen Cortex und Medulla, um eben dort jetzt wirklich herauszufinden, welche dieser T-Zellen autoreaktiv sind und welche nicht. Und Sie sehen, jetzt sind wieder ein paar gestorben, weil die eben autoreaktiv waren. Die sind es jetzt hier eben nicht. Und solche T-Zellen dürfen jetzt wirklich wieder in die Peripherie aus. Und ich möchte Sie nochmal daran erinnern, das ist ungefähr nur 1% aller T-Zellen, die im Thymus durch diese Schule gegangen sind. Alle übrigen Zellen sterben im Thymus ab, weil sie eben autoreaktive Tendenzen gezeigt haben. So, das ist also wichtig, dass man das weiß. Und das Nächste, was man natürlich, an was man sich vielleicht nochmal erinnern sollte, ist, dass all das hauptsächlich während ihrer Juvenilphase passiert. Ich habe diese Grafik schon mal auch im dritten Semester mit Ihnen im Praktikum besprochen. Das heißt, Sie haben diesen Thymus als Kind. Die werden massiv T-Zellen ausgebildet für ihr ganzes Leben im Endeffekt. Und in dem Moment, wo Sie in die Pubertät eintreten, wird Ihr Thymus regrediert. Das heißt, das kann man hier kaum erkennen, weil der Beamer nach wie vor so schlecht ist. Aber das ist einfach nur noch Fettgewebe, wo noch minimale Anteile, residuelle Anteile von Thymusfunktionen drin zu sehen sind. Man hat in der Tat hier noch eine Funktion ungefähr von 1%, wenn man erwachsen wird. Aber die Hauptausbildung ihrer T-Zellen ist abgeschlossen und die Anzahl der T-Zellen nimmt natürlich im Laufe der Lebensjahre kontinuierlich ab. Das ist das Schicksal, das wir wahrscheinlich alle teilen. Und es hat natürlich auch Implikationen. Also, die verbleibende Restaktivität im Erwachsenenleben von diesem Restthymus, den wir nach wie vor auf dem Herzen tragen, als so kleiner, also es schaut aus wie so eine kleine Fettgeschwulst, die wir da auf dem Herzen tragen, ist ungefähr noch 1%. Wenn die Anzahl der T-Zellen und hauptsächlich der patrouillierenden T-Zellen, nämlich der Killer-T-Zellen, abnimmt, bedeutet es, dass wir ab einem bestimmten Lebensalter häufiger oder eine höhere Inzidenz dafür bekommen, dass bestimmte Dinge in unserem Körper leider nicht mehr richtig funktionieren. Das heißt, die Inzidenz für bestimmte Erkrankungen, aber auch für Autoimmunerkrankungen kann ansteigen. Und was ganz wichtig ist, je weiter diese Zahl eben abnimmt, umso mehr altern wir auch, phänotypisch. Und dieser Prozess ist eigentlich irreversibel. Das heißt, sobald Sie in die Pubertät kommen, beginnt sozusagen hier Ihre biologische Uhr zu ticken, denn diese Zellen sind unwiderruflich verloren, wenn sie eben älter werden. Daran lässt sich leider nichts ändern. Gut, was machen jetzt diese T-Zellen? Im Endeffekt haben diese CD8-positiven und selektionierten sogenannten Killer-T-Zellen eigentlich nur eine wichtige wirkliche Funktion. Sie suchen sich überall im Körper MHC1-Komplexe und Sie haben letztes Mal gelernt, dass jede Ihrer Körperzellen zwischen 50 und 100.000 dieser Zellen exprimiert und damit macht sich die T-Zelle ein Bild von dem, was in dieser Zelle wirklich passiert. Und diese Killer-T-Zelle ist eben in der Lage, daran zu binden, wenn in dieser Zelle irgendwas nicht in Ordnung ist, also zum Beispiel, wenn sie Mutationen trägt, wenn sie durch Virus infiziert ist, oder wenn sie einfach dysfunktional ist und deswegen auch nicht mehr die richtigen Oberflächenproteine präsentieren kann, die die T-Zelle gewöhnt ist aus so einem Gewebe, dann wird diese Killer-T-Zelle diese Zelle abtöten und sie wird durch eine neue, gesunde Zelle ersetzt werden. Die Helfer-T-Zellen reden, das haben wir auch schon gelernt, eigentlich nur mit bestimmten anderen Zellen. Das sind zum einen die B-Zellen und zum anderen natürlich die antigenpräsentierenden Zellen. Sie macht es über MHC2. Das heißt, B-Zellen und antigenpräsentierende Zellen exprimieren dominant eben MA2 auf der Oberfläche. Und eine dritte Population, über die wir eigentlich noch gar nicht richtig geredet haben, sind T-Zellen, die wir als T-Suppressorzellen bezeichnen. Und diese T-Suppressorzellen haben eine extrem wichtige Funktion in unserem Körper. Und zwar deswegen, weil sie praktisch die anderen beiden hier kontrollieren können in ihrer Funktion. Das ist relativ, also diese Population hier ist relativ klein, die ist bestimmt weniger als 1% unserer T-Zellen. Trotzdem haben die Macht sozusagen, die anderen beiden in ihrer ganzen Reaktion zu dämpfen. Und das macht eigentlich, wenn man sich das mal, also würde ich nur im Bauch sozusagen überlegt, was eigentlich wirklich da in unserem Körper passiert. Wir wissen zum Beispiel, dass B-Zellen zwischen 3 und 5 Tage brauchen, bis sie im Knochenmark gereift sind und das Knochenmark verlassen. Und das Gleiche gilt sicherlich auch für T-Zellen. Und obwohl natürlich im Thymus, sagen wir mal, möglichst viele Antigene diesen T-Zellen während der Reifung gezeigt werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Peptide nicht gesehen werden, relativ groß. Das heißt, wir müssen uns auch, sagen wir heute in dieser Vorlesung schon mal damit abfinden, dass in unserem Körper jede Menge B-Zellen, aber auch wahrscheinlich jede Menge T-Zellen existieren, die trotz allem autoreaktiv sind. Und um die im Schach zu halten, brauchen sie regulatorische T-Zellen oder diese T-Suppressorzellen. Das heißt, also physiologischerweise ist jeder Mensch damit ausgestattet, um eben irgendwelche Zellen, die verrückt spielen wollen, letztendlich unter Kontrolle halten zu können. Das können die hervorragend. Die machen das, indem sie bestimmte Zytokine sezernieren und die können damit praktisch die anderen Zellen zwingen, ihre Reaktivität komplett einzustellen. Aber trotz allem, die Thymuspassage und auch für die B-Zellen im Knochenmark, die Knochenmarkspassage, dient eigentlich dazu, die T-Zellen im Thymus blind zu machen für körpereigene Peptide. Ob das, wie gesagt, immer gelingt, ist nicht so hundertprozentig klar. Und bei B-Zellen ist es natürlich genau das Gleiche. B-Zellen sollen natürlich keine Antikörper herstellen, die gegen körpereigene Strukturen gerichtet sind, sonst kriegen sie eine chronische Erkrankung. Und wie gesagt, diese Zellen haben die Macht, nicht nur diese Zellen hier zu kontrollieren, und ohne Helfer-T-Zellen gibt es auch keine B-Zell-Reaktion. Das heißt, man kann praktisch auch die humorale Reaktion komplett blockieren über T-Suppressorzellen. Hier ist nochmal eine Abbildung, die Ihnen das vielleicht nochmal klar macht. Das soll eine Körperzelle sein. Und wir haben jetzt hier eine Situation, dass natürlich in dieser normalen Körperzelle über MHC2 eigentlich die körpereigenen Peptidfragmente gezeigt werden. Es kann aber auch mal sein, dass eben ein fremdes Peptid dabei ist, wenn irgendwas in dieser Zelle drin ist, was da nicht hingehört. Was Sie also nicht mehr erreichen werden, wenn alles gut geklappt hat, ist, dass solche Zellen in Ihrem Körper existieren, die nämlich auf körpereigene Eiweiße reagieren. Die wurden eigentlich schon im Thymus per se eliminiert. Oder falls Sie noch welche haben sollten, werden sie über T-Suppressorzellen kontrolliert. Das heißt eigentlich, diese T-Zellen, die jetzt wirklich als naive T-Zellen im Körper existieren, hauptsächlich darauf getrimmt sind, natürlich fremde Peptidfragmente zu erkennen und daraufhin auch wirklich zu reagieren. Das ist Sinn und Zweck dieser ganzen Thymusausbildung für unsere T-Zellen. Gut, der Mann, der das eigentlich alles entdeckt hat, hat eine mittlere Revolution ausgelöst. Also rein geschichtlich betrachtet war das nämlich so, dass die Leute, die sich mit Immunologie auseinandergesetzt haben, sich in zwei Lager gespalten haben, nämlich die Leute, die mit B-Zellen geforscht haben und welche, die mit T-Zellen geforscht haben. Und die B-Zell-Leute, die waren immer happy, weil die konnten machen, was sie wollen, irgendwas draufschmeißen, die Antikörper haben das erkannt, die B-Zellen wurden aktiv und die haben sich immer gefreut und die T-Zell-Leute haben dasselbe gemacht und es hat nicht funktioniert. 20 Jahre lang ist die T-Zell-Forschung daran gescheitert, dass die Leute nicht begriffen haben, dass T-Zellen eigentlich anders funktionieren wie B-Zellen. Und der Rolf Zinkernagel hat eigentlich durch einen dummen Zufall herausgefunden, wie T-Zellen eigentlich wirklich funktionieren. Und ich will Ihnen dieses Experiment kurz erklären, damit Sie das auch nachvollziehen können, wie das eigentlich zu der Entdeckung kam, dass T-Zell-Rezeptoren wirklich nur mit MHCs interagieren können. Und, ach, es ist zum Grausen, aber es ist okay. Ich hoffe, Sie können hier erkennen, dass hier eine Maus ist. Die Maus, die wurde mit dem Virus infiziert. Das ist ein Virus, den man in der Maus applizieren kann. Und was dann gemacht wird, um herauszufinden, ob so eine Maus auch wirklich reagiert, also immunologisch reagiert, ist, man kann dann ungefähr nach 7 Tagen sogenannte zytotoxische T-Zellen, also Killer-T-Zellen isolieren, die aktiv sind, schon gegen Peptide von diesem Virus. Also die CTL oder zytotoxische T-Zellen oder Lymphozyten sind die Killer-T-Zellen. Und ich will Ihnen kurz erklären, was dieser Chrom 51 Release Assay ist. Was man also machen kann, ist, um die Funktion zu testen, ob T-Zellen wirklich reaktiv sind, ist, man bietet ihnen Zellen an, die dieses Antigen von dem Virus natürlich auf der Oberfläche irgendwo haben. Und man lässt diese Zellen aber vorher für einen Tag mindestens in dem Medium wachsen, wo radioaktives Chrom 51 drin ist. Das heißt, wenn man dann hinterher die T-Zellen auf so eine Zellkulturschale gibt, und die sehen jetzt über MHC1 hier irgendwelche fremden Antigene und fangen an, diese Zellen umzubringen, dann wird der Zellinhalt frei. Und wenn der Zellinhalt frei wird, dann sieht man im Überstand wieder das radioaktive Chrom und kann es quantitativ vermessen. Das ist ein ein uralter immunologischer Assay, der von den Immunologen relativ häufig verwendet wird. Man kann also so wirklich Zytotoxizität quantitativ messen. Also Sie lassen Feuerzellen wachsen mit Chrom, die akkumulieren das innen drin, Sie waschen das Medium weg, geben frisches Medium drauf, schmeißen die T-Zellen rein und wenn es dann Puff-Puff macht in der Kultur, weil die Zellen sterben, dann sehen Sie plötzlich wieder im Überstand das radioaktive Chrom. Das ist eine schöne Methode, wenn man das relativ sauber quantifizieren kann. So, was man natürlich als Target geben muss, sind natürlich Mauszellen, die auch solche fremden Peptide auch wirklich zeigen, damit so eine zytotoxische T-Zelle damit reagieren kann. Und wahrscheinlich, ich kann es nur vermuten, sind dem Ralf Zinkernagel die Mäuse ausgegangen. Das heißt, der wollte also sein Experiment machen, der hat also aus einer infizierten Maus sich eben normale Körperzellen isoliert, die er in Kultur gesetzt hat, irgendwelche Fibroblasten, und hat sich eben diese aus der auch ebenfalls aus der infizierten Maus, aus der Peripherie, also aus dem peripheren Blut, diese CTLs isoliert und wollte die hier zusammenschmeißen. Und da hatte er vielleicht zu wenig Zellen, um dieses Experiment durchzuführen. Und deswegen hat er einen Kollegen gefragt, ob er ihm vielleicht ein paar Mäuse leihen kann und hat vielleicht nicht dabei bedacht, dass es eben unterschiedliche Stämme waren. Und unterschiedliche Stämme, das haben Sie mittlerweile auch schon begriffen, bedeutet unterschiedliche MHCs in den Mäusen. Also, was dabei rausgekommen ist, ist eigentlich relativ simpel und klar. Wenn man diesen Assay eben macht, indem man eben diese T-Zellen zusammen mit den normalen Zellen der Maus, die auch ebenfalls infiziert sind, zusammengibt, dann passiert das, was Sie natürlich erwarten. Sobald eine zytotoxische T-Zelle sieht, dass da dieses virale Peptid auf den Zellen sichtbar ist, dann wird diese Killer-T-Zelle diese Zelle umbringen, und zwar durch Apoptose. So, dann hat er als Kontrolle natürlich das gemacht, dass er Mäuse genommen hat, die nicht infiziert waren. Die konnten also das Peptid nicht zeigen, die haben also nur körpereigenes Peptid gezeigt und so eine zytotoxische T-Zelle bringt die natürlich nicht um, sondern lässt die einfach in Frieden. So, und dann hat er aber, wie gesagt, den Stamm B genommen, der andere MHCs hat, die waren infiziert und er gibt die zusammen und es passiert wieder nichts. Und dieses simple, banale Experiment, dass die T-Zellen aus der Maus A nicht in der Lage sind, infizierte Zellen aus dem Stamm B zu killen, hat den Ralf Zinkernagel drauf gebracht, dass eben T-Zellrezeptoren und MHCs perfekt zusammenpassen müssen, und das passiert durch die Thymuspassage an den MHCs, die ich in meinem Körper trage, und meine T-Zellen sind eben nicht in der Lage, das mit den anderen MHCs zu machen, die aus einer anderen Maus kommen und die dort ihre T-Zellen anders ausbilden, weil die dort eben andere MHCs tragen. Und diese Restriktion, dass eben ein T-Zellrezeptor eben nur seine eigenen MHCs eigentlich wirklich erkennen kann, hat diesem Ralf Zinkernagel den Nobelpreis eingebracht, weil er damit eigentlich den T-Zellbiologen erklärt hat, wie T-Zellen eigentlich wirklich funktionieren. Also wie gesagt, das ist schon eine Weile her, aber das ist wirklich ein klassisches Experiment, das man erklärt, wenn man die richtigen Kontrollen mitführt, dann kann man für die richtigen Kontrollen auch einen Nobelpreis bekommen. Gut, also was wichtig ist, was man gelernt hat oder was er damals aus dem aus diesem berühmten Zinkernagel-Experiment lernen konnte, ist, dass eben antigenpräsentierende Zellen aus dem Stamm A, wenn die eben mit diesen zytotoxischen T-Zellen aus dem Stamm A zusammenkommen, eben nur zwei Reaktionen vorhanden sind. Eigenpeptide, das war die Kontrolle ohne Virus, da passiert gar nichts. Aber wenn eben fremde Peptide gezeigt werden in diesen MHCs, dann werden die Zellen abgetötet und in dem Fall das Chrom freigesetzt. Und dieselben zytotoxischen T-Zellen aus dem Stamm A können es nicht, wenn ich einen anderen Mausstamm verwende, der andere MHCs hat. Weil dort passen einfach diese T-Zellrezeptoren nicht auf diese MHCs. Und für uns bedeutet das Folgendes, und das ist wirklich eine wichtige Konsequenz, über die jeder auch nochmal in Ruhe nachdenken sollte. Jede T-Zellreaktion bei Ihnen in Ihrem Körper ist etwas, was wirklich auch nur in Ihrem Körper so passieren kann. Weil Ihre T-Zellen würden in einem anderen Körper entweder dort die MHCs gar nicht erkennen, weil die sind nicht daran selektioniert worden, wie wir das vorhin in dem Film gesehen haben. Oder sie würden das sogar als fremd alles erkennen und würden anfangen, massive Attacken auf diesen fremden Körper zu machen. Und das ist genau das große Problem, was wir heute haben, wenn wir heute Transplantationsexperimente durchführen und irgendwas mit den MHCs, die man sich hier ausgesucht hat, zwischen Spender und Empfänger nicht richtig passt, dann kriegt man in der Regel eine sogenannte Graft-versus-Host-Disease. Das heißt, die T-Zellen, die ich in den fremden Körper gebe, fangen an, den ganzen Körper als fremd zu betrachten und alles da drin kaputt zu machen. Und das ist eine sehr schwerwiegende Nebenwirkung, die eben bei Transplantationen auftreten kann. Wenn man Glück hat, können fremde T-Zellen gar nichts erkennen. aber da haben wir eher Glück gehabt. Und ich möchte Sie auch nochmal daran erinnern, der Grund ist, und warum das auch alles so kompliziert ist, ich habe Ihnen letztes Mal vorgerechnet, dass wir, wenn wir uns nur die drei MHC-Allele angucken von MHC1, also das, was auf unseren Körperzellen exprimiert wird, dass es dann ungefähr 1,3 mal 10 noch 7 Variationsmöglichkeiten gibt. Das heißt, jeder 13 Millionste Mensch hat im Endeffekt die gleichen MHCs wie ich. Aber eben nur jeder 13. Millionste Mensch. Und das heißt, wenn man dann versucht, Transplantationen durchzuführen, entweder von Organen oder von Knochenmark, dann muss man jemanden finden, der wirklich, man sagt dazu auch HLA-ident ist. Und das ist eben nicht ganz so einfach. Wir sind nur 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Und wenn ich immer 13 Millionen Menschen brauche, damit ich einen finde, der potenziell ein guter Spender für mich wäre, dann ist es eben nicht so trivial, solche Leute wirklich zu finden. Und das ist eben genau das, warum sich die Politik so viele Gedanken macht, wie man an mehr Spender rankommt oder wie man halt generell Schwierigkeiten hat, für kranke Leute einen wirklich guten Spender zu finden, weil der muss eben einer von diesen Leuten hier sein, der wirklich passt. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Gut, also das ist das sozusagen die Konklusion aus dem Zinkernagel-Experiment, das, wie gesagt, in jedem Lehrbuch auch drinsteht, weil es eben die Leute darauf gebracht hat, dass T-Zellen nur mit ihren MHCs wirklich richtig arbeiten können. Gut, so, jetzt wollen wir uns noch mal ein paar andere Sachen anschauen. Ich möchte Ihnen heute mal schon mal ein Bild präsentieren, das wir sicherlich noch häufiger sehen werden. Dieses Bild ist sozusagen die Grundlage für jegliche Immunreaktion, die bei Ihnen im Körper stattfinden kann. Und ich möchte dieses Bild deswegen auch genau erklären und damit wir uns das auch wieder immer in Erinnerung rufen können. Was Sie hier sehen, sind Zellen Ihres angeborenen Immunsystems. Wir haben hier Makrophagen, wir haben hier Granulozyten. Beide können phagozytieren. Das heißt, beide Zellen sind eigentlich per se auch in der Lage, Antigene zu präsentieren über MHC2. Und Sie sehen die spezialisierten dendritischen Zellen hier als spezielle Zelle, die darauf getrimmt ist, MHC2-Präsentationen durchzuführen. Wenn eine dieser Zellen hier anfängt, irgendwas Fremdes zu phagozytieren, dann wird das erste Signal, was von diesen Zellen ins System geschickt wird, Interleukin 12 sein. Interleukin 12 ist sozusagen der Auslöser für jegliche Immunreaktion, die wir hier sehen. Das heißt, Interleukin 12 in die Richtung, Interleukin 12 in die Richtung und Interleukin 12 in diese Richtung. Es wird natürlich auch eine Antwort zurückkommen, und wir haben das auch schon besprochen, wenn solche Zellen, auch NK-Zellen, dieses Signal empfangen, geben sie normalerweise als Antwort darauf Interferon Gamma zurück. Und Interferon Gamma stimuliert zumindest Makrophagen und auch dendritische Zellen, ihre Phagozytoseleistung massiv hochzufahren, um eben noch mehr Antigene zu präsentieren. Die Helfer-T-Zelle, die Sie hier sehen, ist sozusagen noch nicht entschieden. Diese Helfer-T-Zelle, die wird auch stimuliert über Interferon Gamma und Interleukin 12, weiß es, dass sie irgendeine Reaktion hervorbringen muss, also irgendeine physiologische Reaktion, die jetzt entscheidend darüber ist, wie ich auf irgendetwas, was hier oben steht, reagieren soll. Und diese T-Helfer-Zelle kann sich jetzt praktisch nochmal weiter differenzieren in sogenannte TH1-Zellen und sogenannte TH2-Zellen. Und man kann diese Zellen daran erkennen, welche Moleküle Sie sezernieren können. Das sind hier nochmal aufgeführt. Und das Wichtigste, was Sie sich vielleicht merken sollten, ist, IL-4, IL-5 sind allgemeine Wachstumsfaktoren für B-Zellen, aber das Interleukin 10 hier ist wirklich maßgeblich für die TH2-Reaktion und Interleukin 12 hemmt nämlich auch die Reaktion der TH1-Zellen. Und wenn ich eine TH1-Zelle werden möchte, dann sehen Sie, dass sie eben andere Zytokine hier produziert, unter anderem auch wieder Interferon Gamma. Und Interferon Gamma blockiert die Reaktion der TH2-Zelle. Das heißt, man hat hier Moleküle, die sich sozusagen gegenseitig blockieren können in ihrer Differenzierung. Interleukin 4 ist sehr wichtig für die Ausbildung der TH2-Zellen. Und wenn Sie so eine Reaktion kriegen, dann kriegen Sie eine rein humorale Reaktion. Also hier werden praktisch jetzt, wird eine T-Zelle gemacht. Diese TH2-Zelle ist diejenige Zelle, die mit B-Zellen dann Kontakt aufnimmt und B-Zellen stimuliert, um Antikörper herzustellen. Das ist also der humorale Ast. Wenn Sie diese Reaktion hier bekommen, kriegen Sie ausschließlich eine zytotoxische Funktion. Das heißt, diese Zelle wird jetzt wieder mit den CD8-Zellen reden, um eben wirklich das Killing von CD8-Zellen hochzufahren. Also die hilft ihren Brüdern da oben, dass sie besser töten können. Und die hilft hier den B-Zellen, Antikörper zu produzieren. In der Realität ist es aber so, dass es jetzt nicht ausschließlich passiert, sondern sie werden fast immer eine gemeinsame Reaktion sehen. Das heißt, auf irgendwelche Pathogene kriegen sie sowohl eine humorale als auch eine zytotoxische Funktion. Aber manchmal kann eben das Gleichgewicht mehr auf den Antikörpern liegen und manchmal kann das Gleichgewicht eben mehr auf der zytotoxischen Seite sein, dass eben mehr von diesen Zellen gebraucht wird, die andere Zellen umbringen können. Also bei Vireninfektionen zum Beispiel kriegen sie natürlich Antikörper gegen den Virus, aber sie kriegen auch T-Zellen, die Zellen, die infiziert sind, wirklich gezielt abtöten. Das ist ein ganz wichtiges Bild. Wie gesagt, wir werden das noch häufiger in unserer Vorlesung sehen, aber eben mit neuen Aspekten. Und was mir eben nochmal wichtig ist, Ihnen das klar zu machen, ist, regulatorische T-Zellen sezernieren in der Regel einen Stoff, und dieser Stoff heißt Tumor Growth Factor Rezeptor, oder Tumor Growth Factor Beta, TGF-Beta. Und TGF-Beta ist praktisch ein Signal, was alle diese Zellen wieder zurückschickt in ihren Winterschlaf. TGF-Beta ist sozusagen ein Molekül, was praktisch diese ganzen Reaktionen komplett unterbinden kann. Und über die haben wir vorhin schon geredet, das sind diese T-Suppressorzellen, oder man nennt sie auch regulatorische T-Zellen, die können eben zum Beispiel solche Reaktionen eben wieder runterdämpfen. Gut, also wollen wir uns mal die Zellen mal ein bisschen genauer anschauen. Jetzt wissen wir jetzt, dass es TH1 und TH2-Zellen gibt. Also wichtig ist, Helfer-T-Zellen, also CD4-positive, CD8-negative T-Zellen, werden durch Interleukin-12 stimuliert und auch durch Interferon-Gamma stimuliert. Sie brauchen eine Interaktion mit APCs und sie müssen sich differenzieren in TH1 oder TH2-Zellen. TH1 waren diejenigen, die zytotoxisch reagieren, und TH2-Zellen waren die, die mehr humorale Reaktionen ausschütten. TH1-Zellen kann man daran erkennen, dass sie eben vermehrt Interferon-Gamma ausschütten und damit eben eine zytotoxische Immunantwort auslösen, weil sie stimuliert mit dem Interferon-Gamma die T-Killer-Zellen, also die CD8-positiven Zellen, die NK-Zellen, aber auch eben die Makrophagen und antigenpräsentierenden Zellen mehr Phagozytose zu machen. Und alles das passt zusammen als sogenannte zytotoxische Funktion. TH2-Zellen reden eigentlich nur noch mit B-Zellen. Sie hemmen natürlich mit dem Interleukin-10 die TH1-Zellen ein bisschen und damit versuchen, die sich durchzusetzen und eben eine humorale Reaktion zu induzieren. Die Killer-T-Zelle, das ist diejenige, die normalerweise für die Surveillance wichtig ist, die redet nur über MHC1 mit allen möglichen Körperzellen. Also in dem Fall ist der ganze Körper eine antigenpräsentierende Zelle, wenn Sie so möchten. Und die reden natürlich oder sind natürlich scharf drauf, vireninfizierte Zellen aufzuspüren, aber auch intrazelluläre Bakterien oder Zellen, die damit befallen sind, aufzuspüren. Also Mykobakterien zum Beispiel sind Beispiele dafür. Die sind praktisch intrazelluläre Parasiten. Und wenn so eine Zelle infiziert ist, dann können wir nur hoffen, dass unsere T-Zellen die auffüttern, weil das tut unseren Zellen nicht gut, wenn wir solche intrazellulären Bakterien in unseren Zellen haben. Und wie gesagt, diese Suppressor-T-Zellen oder regulatorischen T-Zellen sind wichtig, weil sie über TGF-Beta eigentlich alles kontrollieren können. Sie sind praktisch die Meister sozusagen in diesem Zusammenspiel der verschiedenen Immunzellen. Wenn Ihnen diese Zellen abhanden kommen sollten, aus irgendwelchen Gründen, also zum Beispiel auch durch Alterungsprozesse, dann nimmt natürlich auch die Fähigkeit ab, eben autoaggressive Zellen im Schach zu halten, über die wir vorhin schon geredet haben. Das heißt, ganz zwangsläufig findet man eigentlich immer die Inzidenz, dass je älter ein Mensch wird, so höher wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Autoimmunerkrankung hat. Von Klonen, die er vielleicht schon seit Geburt an hat, seit Kind hat, aber die ein ganzes Leben lang supprimiert waren, bis zu dem Tag, wo so eine Suppressorzelle möglicherweise einfach plötzlich fehlt und dann irgendein Zellklon hochwächst, der dann im Körper Unsinn anrichten kann. Also das ist etwas, was wir relativ häufig beobachten. Altersabhängige Autoimmunerkrankungen sind wahrscheinlich auf zu wenige regulatorische T-Zellen oder T-Suppressorzellen zurückzuführen. Gut, was wir heute auch nochmal besprechen müssen, ist eigentlich ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie diese MHC-Komplexe überhaupt an diese Peptide rankommen. Und ich möchte Ihnen das relativ einfach mit Bildern erstmal erklären, was da eigentlich wirklich passiert. Es gibt nämlich im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten, wie wir diese MHC-Komplexe mit diesen Peptidfragmenten wirklich bestücken können. Es gibt einen Pathway, der dient dazu, die MAC1-Komplexe zu beladen, also diese 3 plus 3, die wir haben. Und es gibt den zweiten Pathway, der dafür sorgt, dass die MAC2-Komplexe in den antigenpräsentierenden Zellen oder auch den B-Zellen beladen werden können. Und ich möchte Ihnen diese zwei Prozesse kurz vorstellen. Wie gesagt, die Bilder sind heute alle etwas zu hell, aber ich hoffe, Sie können es trotzdem erkennen. Im Endeffekt müssen Sie dafür sorgen, dass zytosolische Proteine innerhalb der Zelle durch ein Molekül sausen, das habe ich Ihnen auch schon im dritten Semester erklärt, das so eine Art Mülltonne ist. Und das heißt das Proteasom. Das Proteasom schaut wirklich aus wie so eine kleine Tonne. Das saugt mehr oder weniger zytosolische Proteine an. Und es fängt an, im Inneren durch Protease-Funktionen diese Proteine einfach klein zu schneiden in kleine Fragmente. Und was Sie jetzt hier leider nicht sehen können, hier ist das endoplasmatische Retikulum und hier ist ein Komplex, ein ABC-Transporter, der heißt TAP. Wer sich gut erinnern kann, ist TAP 1 und TAP 2 wird kodiert im MHC-Locus. Das sind also praktisch zwei Eiweißketten, die diesen spezifischen Transporter macht. Dieser Transporter selektioniert sich aus den Eiweißfragmenten der zytosolischen Proteinfragmente, welche raus in eine bestimmte Länge haben. Und schleust die ins ER ein. Und im ER, weil es ja ein Plasma, also ein Oberflächenprotein ist, werden natürlich auch das MAC1 zusammengebaut. Und was jetzt eigentlich im ER passiert, ist, dass wir eine Selektion haben, dass die Peptide, die am besten in so eine Grube reinpassen, von diesen drei oder sechs verschiedenen MAC1, die wir haben, die Peptide, also von den Tausenden, die jetzt plötzlich da reingepumpt werden ins ER, die am besten da reinpassen in diese Gruben, die finden dann ihren Platz, also die höchste Affinität haben. Dann reift, vom ER aus geht es über ein Golgi-Apparat, über kleine Vesikelchen und verschmilzt letztendlich mit der Oberflächenmembran. Also das heißt, man hat eigentlich im ER so eine Art Affinitätsselektion und dort wird eigentlich letztendlich entschieden von den vielen, sagen wir mal, tausenden Fragmenten, die dort vorhanden sind. Ich habe sechs verschiedene Gruben in meinen drei verschiedenen MACs von der Mutter und vom Vater. Und die Peptidfragmente, die hier am besten reinpassen, werden letztendlich auf der Oberfläche präsentiert. Das ist also ein relativ einfaches Verfahren. Bei der Klasse 2 Beladung, also wenn ich das mit Antigen präsentierenden Zellen mache, fängt das Ganze immer damit an, dass ich entweder Endozytose mache oder Phagozytose mache. Wenn ich also irgendetwas fresse, was fremd ist, ein Antigen, das ich nicht kenne. Das machen zum Beispiel die Makrophagen. Und was man natürlich auch nicht vergessen sollte, dasselbe passiert natürlich in B-Zellen. B-Zellen haben ja einen membranständigen Antikörper, die binden ein fremdes Antigen und auch dieser Rezeptor, der beladen ist, wird endozytiert und verdaut. Das heißt, was im Endeffekt passiert ist, entweder diese Phagozytoseblase oder auch diese endozytotisch aufgenommenen antigengebundenen Antikörper hier, werden jetzt innen drin verdaut, lysosomal bei PA5. Also hier ist eine Blase, die können Sie leider nicht sehen. Und auf der anderen Seite wird im ER, werden natürlich jetzt MAC2-Moleküle hergestellt. Um die zu schützen vor den MAC1-Peptiden, tragen diese MAC2-Proteine im ER eine sogenannte invariante Kette, die Grube verstopft. Weil ja parallel dazu natürlich auch MAC1-Reaktionen hier ablaufen. Und das heißt, im Endeffekt muss praktisch irgendwann mal so ein Vesikelchen das solche MAC2, die geschützt sind, trägt, mit einem lysosomalen Vesikelchen verschmelzen. Und hier drin sind ja Proteasen, das heißt, die Proteasen, die jetzt hier drin sind, können das MAC nicht kaputt machen, aber die können diese invariante Kette, der sozusagen dafür sorgt, dass die Grube nicht vorher schon besetzt wird, praktisch schützen, aber das wird jetzt rausverdaut und dann kann dann eben diese Peptide, die wir hier aus den lysosomalen Partikeln haben, können jetzt wieder drum kämpfen, nach ihrer Affinität natürlich, welches dieser fremden Eiweißfragmente sich in MAC1 einlagert und dann bandelt es auf die Oberfläche. Aber wichtig ist, was hier am Anfang passiert. Hier geht es darum, alles was im Zytoplasma in der Zelle passiert. Das, was Sie hier haben, sind Phagozytose oder endozytotische Prozesse, die in Vesikeln ablaufen, die nichts mit dem Zytoplasma zu tun haben. Und diese Pathways kreuzen sich zwar irgendwann mal da hinten, aber hier findet praktisch eine kontinuierliche Beladung der Eiweißfragmente statt und wird auf die Oberfläche gebracht. Und hier muss ich diese Moleküle verschmelzen mit endozytotischen oder lysosomalen Vesikelchen, wo eben kaputte Eiweißfragmente drin liegen. Und dann wird wieder über Affinität selektioniert. Damit dieses Proteasom wirklich richtig gut funktioniert, also diese Mülltonne, die in diesen Zellen existiert, ich möchte Sie nochmal daran erinnern, von diesen Proteasomen hat jede Körperzelle ungefähr 2000. Das heißt, es wird praktisch ständig in unseren Zellen, wird proteasomal, werden Eiweiße kaputt gemacht. Wenn durch Interferon-Gamma-Signale in den, sozusagen aus dem, von den Immunzellen kommen, dann werden zwei weitere Untereinheiten für das Proteasom sozusagen noch oben drauf geschraubt. Und diese zwei Fragmente heißen LMP2 und LMP7. Und die sorgen dafür, dass im Proteasom bevorzugt Eiweißfragmente der Länge von 9 bis 14 Aminosäuren hergestellt werden und nicht irgendwas hergestellt wird. Das heißt, ich habe hier eine Basismaschinerie im Zytoplasma, die sorgen normalerweise für den ganz normalen Turnover von Eiweißen. Wenn jetzt Interferon-Gamma im System ist, wird dieses Proteasom sozusagen getuned. Und dieses Tuning sorgt dafür, dass am Proteasom bevorzugt Proteinfragmente hergestellt werden, die sich ganz toll in MHC1 einbauen lassen. Das heißt, man kann mit diesen beiden Proteinen dafür sorgen, dass wirklich eine deutlich verbesserte MHC1-Präsentation stattfindet. So, und dieser TAP-Komplex sorgt jetzt dafür, dass diese ganzen Proteinfragmente ins ER geschafft werden, damit die eben dort mit den MHC1-Molekülen in Kontakt kommen und dann wird über Affinität selektioniert. So, hier ist es jetzt trotzdem nochmal ein bisschen schöner für Sie zu sehen, Gott sei Dank. Also hier sehen Sie diesen ganzen Prozess nochmal, wie das hier reinkommt. Die Beladung hier erfolgt. Sie sehen hier auch nochmal den Zusammenbau von MHC1, nämlich dass ich eben die eine Kette habe, die Alpha-Kette und dieses Beta-2-Mikroglobulin. Und dann wird hier hinten sozusagen gescreent per Affinität und dann schicken Sie das durch den Golgi-Apparat, dann gibt es ein Vesikelchen und dann landet es auf der Oberfläche. Davon haben wir, wie gesagt, zwischen 50 und 100.000 pro Körperzelle in der Außenmembran sitzen. Und das Gleiche gilt eben auch für die Beladung von MHC2. Wie gesagt, ich habe Ihnen schon diese invariante Kette gezeigt, es gibt noch ein Helfermolekül, das möchte ich Ihnen auch noch vorstellen. Auch das wird übrigens im MHC-Locus kodiert, also nicht nur TAP, es wird auch das HLA-DM wird exprimiert. Und da können Sie das jetzt hier auch nochmal ein bisschen genauer verfolgen. Sie machen Phagozytose oder Endozytose, Sie verdauen das alles zu kleinen Fragmenten, Sie bauen jetzt im ER aus Alpha und Beta und dieser Invariantenkette diese geschützten MHC-Komplexe zusammen. Das läuft über den Golgi-Apparat. Und wenn es jetzt hier verschmilzt, das ist jetzt hier leider ein bisschen schlecht gemalt, aber dieses Molekül geht praktisch immer zusammen mit diesen geschützten MHC-2-Komplexen. Das ist so eine Art Katalysator, der dafür sorgt, dass nach Verdau dieser Invariantenkette dieses letzte Stückchen hier, das ist sogenannte Clip-Protein, da rausgeholt wird aus der Grube. Das macht das HLA-DM und erst dann können eben proteolytische Fragmente hier wirklich eingebaut werden und können dann auch zur Oberfläche gebracht werden. Das heißt, dieser ganze Prozess hier ist vielleicht ein bisschen komplizierter gestaltet, weil er, wie gesagt, die MHC schützen muss, weil, wie gesagt, parallel natürlich auch hier MHC1-Komplexe zusammengebaut werden. Und Sie brauchen die invariante Kette und das HLA-DM, damit das Ganze überhaupt hier wirklich funktioniert. Also wenn Sie das hier weglassen, dann haben Sie immer noch dieses kleine blaue Clip Peptid hier drin sitzen und Sie können diese MHCs nicht beladen. Sie brauchen also dieses Helfermolekül für die Beladung der MHC. Und dann tauchen davon auf den Antigen präsentierenden Zellen auch ungefähr 50 bis 100.000 dieser Moleküle in der Zelloberfläche auf und können dann mit CD4-positiven T-Zellen kommunizieren. Gut, dann haben wir das auch besprochen, weil wie gesagt, das ist wichtig. Wozu brauchen wir das Ganze? Ich kann es nur noch mal wiederholen. MHC1 dient einfach nur, die Integrität Ihres Körpers zu beurteilen. Das heißt, wenn jede Zelle im Körper MHC1-Peptide zeigt, nämlich körpereigene, weiß die T-Zelle ganz genau, was in den Zellen wirklich passiert. Wenn hier irgendwas nicht richtig ist, dann kann die Killer-T-Zelle zwei Dinge tun. Sie hat den sogenannten Fassliganden. Und Fassligand ist der Auslöser für Apoptose. Das heißt, die drückt praktisch außen auf den Zellen nur auf den roten Knopf und bringt die durch Apoptose um. Sie kann es forcieren, indem sie Granzyme B, das sind Moleküle, die praktisch in die Zellen verdauen können, oder auch Purine sekretiert, um Löcher in diese Zielzelle zu machen. Und das sorgt auf jeden Fall dafür, dass diese befallenen Zellen durch diese Killer-T-Zellen einfach gekillt werden können. Und nochmal, es geht aber nicht nur um Viren- oder bakterieninfizierte Zellen, auch überalterte und dysfunktionale Zellen werden ebenso eliminiert. Und erst wenn ihre T-Zellen weniger werden im Alter, dann passiert das, was jeden von uns bevorsteht, nämlich dass wir irgendwann mal vielleicht älter werden, graue Haare kriegen, Runzeln kriegen, Falten kriegen, und das ist eigentlich ganz normal. Die MHC2 ist, wie gesagt, darauf getrimmt, mit antigenpräsentierenden Zellen zu reden. Das heißt, hier ist der Zell-Zell-Kontakt wichtig. Und hier geht es eben darum, über die Helfer-T-Zellen eine Reaktion auszulösen, entweder humoral oder zytotoxisch, also praktisch helfend für diese Zellen da oben, oder eben B-Zellen zu aktivieren, dass sie Antikörper produzieren. Gut, jetzt schauen wir uns trotzdem nochmal an, wie es eigentlich in so einer T-Zelle wirklich innen drin ausschaut, weil wir haben immer nur davon geredet, dass T-Zellen zwar ein T-Zell-Rezeptor haben, aber alleine funktioniert der ja nicht. Das soll Ihnen auch klar sein. So ein T-Zell-Rezeptor, genauso wie ein Antikörper, ist ein Molekül in der Membran, aber es muss ja irgendeine Kommunikation in der Zelle erfolgen. Und ich möchte Ihnen das mal heute ganz kurz ein bisschen näher bringen. Wir reden hier in der Vorlesung eigentlich hauptsächlich über sogenannte Alpha-Beta-T-Zell-Rezeptor-positive T-Zellen. Ich spare mir dieses Ganze über Gamma-Delta. Es gibt also auch noch eine spezielle Gruppe von T-Zellen, die wir hier gar nicht in der Vorlesung besprechen werden. Und was Sie sich vielleicht merken sollten, ist, also innerhalb dieser Gruppe, das ist die Majorität, ungefähr 95% aller unserer T-Zellen sind Alpha-Beta, also wir haben eine Alpha- und eine Beta-Kette als T-Zell-Rezeptor, und die teilen sich ungefähr auf 2/3 in Helfer-T-Zellen und ungefähr 1/3 Killer-T-Zellen oder CD8-positive T-Zellen. So, und so ein T-Zell oder so eine T-Zelle, die entweder eine Helfer- oder eine Killer-T-Zelle ist, braucht eben nicht nur den T-Zell-Rezeptor, sie braucht auch CD4 und CD8, so unterscheiden wir ja Helfer- und Killer-T-Zellen, aber sie braucht auch CD3 und sie braucht auch CD2 und sie braucht auch CD28. Und ich möchte Ihnen das kurz mal vorstellen, damit man ungefähr mal weiß, wie es da eigentlich wirklich ausschaut in diesen Zellen. Also Sie haben hier einmal eine Helfer- und einmal eine Killer-T-Zelle. Sie sehen hier Alpha-Beta-T-Zell-Rezeptor, die sind zwar unterschiedlich farbig dargestellt, aber bloß eben, weil dieser T-Zell-Rezeptor eben mit MHC1 interagiert und dieser T-Zell-Rezeptor mit MHC2 interagieren kann. Sie sehen, dass CD4 eine Präferenz hat, wenn der T-Zell-Rezeptor an MHC2 andockt, ebenfalls an MHC2 anzudocken. Das heißt, CD4 stabilisiert eigentlich die Bindung von dem T-Zell-Rezeptor an MHC2, und das Gleiche macht auch CD8 mit MHC1. Das heißt, man macht eben einen stabileren Komplex. Aber was Sie auch sehen können, der zytoplasmatische Schwanz der T-Zell-Rezeptoren ist so kurz, dass Sie ja nicht selber keine Signale aussenden können. Das eigentliche signalgebende Molekül ist das CD3. Und CD3 besteht aus mehreren Proteinketten, die jetzt rechts und links von diesem T-Zell-Rezeptor liegen. Was Sie sonst noch haben, ist CD2 und hier ein Integrin. Und hier haben Sie auch noch Integrine. Das ist also nicht weiter wichtig. Aber Sie sollten sich an das hier noch erinnern, weil das werden wir noch öfters hören. CD28 interagiert mit einem Molekül auf der antigenpräsentierenden Zelle, das heißt B7. Und ich möchte Sie an was erinnern, Sie haben sicherlich schon mal von dieser Story gehört, dass in London vor mehreren Jahren eine Studie durchgeführt worden ist, wo alle 6 Probanden binnen einem Tag praktisch fast gestorben werden an Multiorganversagen. Und die Würzburger Firma, die dieses Experiment gemacht hat, hat einen Antikörper gemacht gegen CD28. CD28, wenn es eben berührt wird, normalerweise, physiologischerweise über B7-Moleküle, in dem Fall durch einen Antikörper, stimuliert T-Zellen derart, dass sie total aggressiv werden. Also das war praktisch so, dass die T-Zellen so scharf geworden sind in den Probanden, die getestet worden sind, dass sie praktisch alles irgendwie erkannt haben als Fremde und alles attackiert haben. Und die Leute, ich glaube, einer ist gestorben und der Rest ist aber leidet heute noch an den Folgen dieses Multiorganversagens, wo dieser Antikörper gegen CD28 getestet wurde. Also diese Moleküle spielen anscheinend schon eine wichtige Rolle in der Physiologie von T-Zellen, und deswegen sollten Sie sich diese Interaktion gut merken. Die ist eben auch für spätere Vorlesungen noch weiter wichtig. So, und was passiert jetzt? Ich will Ihnen jetzt am Ende noch mal einen ganz kurzen Film zeigen, was eigentlich wirklich passiert. Also wir haben unterschiedliche Sequenzen. Man hat natürlich das Docking vom T-Zell-Rezeptor an MHC1 oder MHC2. Sie brauchen das Signal, das universelle Signalmolekül CD3, Sie brauchen CD4 oder CD8, Sie brauchen CD45, werden Sie noch gleich sehen, Sie brauchen das CD28, und dann passiert natürlich auch innerhalb der Zelle etwas, und das möchte ich Ihnen kurz in der Animation vorstellen. Die Grundsituation auf einer naiven T-Zelle, die noch nie irgendwas Böses gemacht hat, schaut ungefähr so aus. Sie sehen, dass der TCR-Rezeptor assoziiert ist mit den Proteinketten für CD3, wobei die CD3-Zeta-Ketten, die Sie hier sehen, die wichtigsten sind. Also das ist praktisch der Signalgeber. Sie sehen CD45. CD45 ist eine Phosphatase, also die hat hier eine Phosphatase-Funktion. Und Sie sehen das CD28-Molekül, was ein ganz wichtiges stimulatorisches Signal für die T-Zelle darstellt. Und wie gesagt, wenn Sie das arbiträr hier stimulieren, machen Sie die T-Zelle verrückt. Sie sehen, CD4 ist mit einer Kinase assoziiert und auch das hier ist eine Kinase, aber die ist inaktiv, weil die phosphoryliert ist. Das ist die Grundsituation. So, jetzt kommt eine antigenpräsentierende Zelle, in dem Fall eine, die hier MHC hat, und Sie sehen hier eine Zelle, die B7 hat. Das heißt, wenn die zwei jetzt in Kontakt zueinander kommen, gibt es hier Signale, einmal dieses CD28-Signal, aber auch hier muss was passieren. Das Erste, was passiert, wenn dieses Docking hier stattgefunden hat, ist, dass CD45 seine Phosphatase-Funktion ausübt und diese Kinase hier aktiviert. Und diese Motive hier nennen wir Items. Es gibt jede Menge Moleküle in der Oberfläche. Das sind kurze Sequenzmotive, wo Tyrosine phosphoryliert werden können. Und das macht dann auch dieses Fyn. Das phosphoryliert alle diese Items hier und macht damit das CD3 scharf. Dann hat es eigentlich schon seine Aufgabe erfüllt. Und jetzt fehlt noch die Interaktion mit CD4 und MHC. ZAP70, das ist ein Adaptermolekül, das ist ein SH2-Domain-Protein, bindet hier an diesen Items, die phosphoryliert sind, kann auch durch LCK phosphoryliert werden und damit aktiviert werden. Und das CD4 hilft beim Docken von dieser oder bei der Stabilität dieses Komplexes. Und ausgehend von diesem Molekül jetzt hier, kriegen Sie Signale, die Sie alle schon eigentlich kennen sollten aus meiner Grundvorlesung, nämlich dass dieses ZAP70, wenn es aktiv geworden ist, RAS-RAF-Signalketten anschaltet, PLC-Gamma und hier dieses Molekül, das starke Wachstumssignal über P3-Kinase, ACK-Kinase aktiviert. Das bedeutet, dass bestimmte Proteine aktiviert werden und das bedeutet einfach, dass diese Zelle jetzt hier wahnsinnig schnell das Wachsen anfängt, wenn sie stimuliert wird, dass sie Zytokine produziert und das ist ein wichtiges Überlebenssignal, dass die Zelle dabei nicht sterben kann. Und das ist immer dieses selbe Schema F, was wir auch schon mal in der Grundvorlesung im dritten Semester besprochen haben. Sie müssen verschiedene Signalwege aktivieren. Als Reaktion dieser Interaktion, das erste Zytokin, was T-Zellen normalerweise sezernieren, ist Interleukin-2. Und NF-kappa-B ist der generelle Überlebensfaktor für diese Zellen, der über diese Achse hier getriggert wird. Und RAS-RAF, das haben Sie bei mir schon mal gehört, sorgt dafür, dass Zellen wirklich proliferieren. Aber das ist also ein ganz wichtiges Spielchen, was praktisch jedes Mal stattfindet, wenn eine T-Zelle wirklich stimuliert wird. Gut. So, also heute haben wir uns nochmal mit T-Zellen beschäftigt. Wir haben heute nochmal rekapituliert, dass T-Zellen eigentlich im Thymus reifen und dabei verschiedene Prozesse stattfinden, nämlich die Ausprägung des TCR-Rezeptors, also des Lesekopfs für MHCs, die Selektion, ob der Lesekopf auch wirklich funktioniert, die Selektion an körpereigenen Eiweißen, und das sind praktisch alle, die wir haben in einem Körper. Das heißt, wenn T-Zellen durch den Thymus durchlaufen oder durchgelaufen sind, sind sie praktisch normalerweise per Definition geblindet für körpereigene Eiweißfragmente. Aber nochmal, da jeder andere MHCs hat, jede andere T-Zellen ausbildet, ist es eine völlig individuelle Reaktion, die bei jedem Menschen anders abläuft. Wir haben heute ein paar T-Zell-Subpopulationen schon mal besprochen. Wir haben also TH1, TH2-Zellen, Killer-T-Zellen, Suppressor-T-Zellen heute mal besprochen. Das heißt, es gibt also nicht nur CD4-positive und CD8-positive Zellen, es gibt anscheinend noch eine ganze Reihe von Unterfraktionen hier, die wichtig sind für das normale Funktionieren. Wir haben uns mal angeschaut, was eigentlich so generell Immunreaktionen auslöst. Also Sie sollten heute gelernt haben, dass Interleukin 12 ein ganz wichtiges initiales Signal ist, das meistens mit Interferon Gamma beantwortet wird und dann Entscheidungen fallen, ob ich mehr humoral oder eben mehr zytotoxisch reagieren möchte. Wir haben uns heute mal angeschaut, was eigentlich in unseren Körperzellen wirklich passiert, also wie praktisch zytoplasmatische Proteine kaputt gemacht werden, ins ER eingeschleust werden über diesen TAP-Komplex, MHC-Komplexe beladen werden und die einfach auf die Oberfläche geschaufelt werden, sodass eben T-Zellen wirklich in der Lage sind, diese ganzen normalen Körperzellen abzuscreenen und abzusuchen. Dazu brauche ich dieses sogenannte Proteasom, das ist diese Art Mülltonne, die wir haben, und davon haben wir jede Menge in jeder Zelle. Und antigenpräsentierende Zellen und auch B-Zellen machen das anders, die machen Phagozytose und Endozytose und verschmelzen dann diese lysosomalen Vesikelchen mit präfabrizierten Vesikelchen, die eben dieses MHC2 tragen mit invarianter Kette und HLA-DM. Und dann werden die erst auf die Oberfläche gebracht. Und wir haben uns jetzt ganz am Ende mal etwas angeschaut, was für Sie im Hauptstudium wahrscheinlich immer wichtiger wird, nämlich was eigentlich für Signalgebungen in solchen Zellen dann wirklich ablaufen, wenn dann mal so eine Interaktion dann stattfindet, die eben eine Reaktion von der T-Zelle auslösen soll. Gut, damit bin ich für heute zu Ende und da oben ist eine Frage. Ja, das stimmt. Sie werden natürlich im Knochenmark